Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Mit dem Wochenspruch aus Lukas 10, Vers 16 darf ich uns heute Morgen zum Gottesdienst am ersten Sonntag nach Trinitatis ganz herzlich begrüßen. Ganz besonders begrüßen darf ich Frau Anke Schmidt-Kersten aus Offenbach. Es ist schön, dass Sie bei uns sind. Herzlichen Dank. Auch der Frau Lommel möchte ich mal Dankeschön sagen, dass sie kommt und uns die Orgel spielt, was einfach nur gut tut, wenn wir auch nicht singen dürfen. Ein herzliches Dankeschön dafür. Dann darf ich noch abkündigen, am Mittwoch um 19 Uhr trifft sich der Kirchenvorstand hier in Medenbach. Am nächsten Sonntag um 11 Uhr ist wieder Gottesdienst mit Frau Ute Arnold. Die Pflichtkollekte vom vergangenen Sonntag betrug 42 Euro. Ganz herzlichen Dank. Die Kollekte von heute ist für den Deutschen Evangelischen Kirchentag bestimmt. Dann habe ich noch einen Termin zum Vormerken, man kann es ja auch vielleicht mal weiter sagen. Eine herzliche Einladung zum Missionsgottesdienst am 28. Juni mit einem Missionar, jetzt ob ich es richtig ausspreche, weiß ich nicht, Kaseko Harry aus Brasilien. Herzliche Einladung dazu. Er will kommen, wie Pfarrer Starnke gesagt hat, auch wenn wir nicht mit vielen Leuten sind. Das finde ich schön. Und nun darf ich an Sie weitergeben.
Ja, von mir einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Anke Schmidt-Kersten, ich bin 52 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Offenbach, bin Friseurin von Beruf seit Dezember 2011, Prädikantin in der Landeskirche. So ein paar Gesichter kenne ich ja schon, war schon mal hier. Vielen Dank, dass ich mit euch feiern kann. Ich würde, bevor die Frau Lommel uns das Lied spielt, gerne drei Strophen von Gottes Himmels und der Erden vorlesen. Gottes Himmels und der Erde, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der es Tag und Nacht lässt werden, Sonn und Mond und Scheinen heißt, dessen starke Hand die Welt und was drinnen ist, erhält. Gott, ich danke dir von Herzen, dass du mich in dieser Nacht vor Gefahr, Angst, Not und Schmerzen hast behütet und bewacht, dass des bösen Feindes List mein nicht mächtig worden ist. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein.
Thank you.
Bis Ende Januar bestimmten der Klimawandel, die Flüchtlingspolitik, das Grauen in Syrien oder die Befürchtung vor terroristischen Anschlägen unser Denken. Schon das löste jede Menge Sorge und Ängste aus. Doch seitdem die Corona-Pandemie auch hier Mitteleuropa überflutet hat, ist uns die Bedrohung, die im Dunkel lauert, ganz nahe gekommen. Wir spüren unsere Hilflosigkeit und das macht Angst. Wir beobachten die Verletzlichkeit unserer Existenz. Wir erleben, dass wir die Risiken, die unser Leben bedrohen, nur sehr begrenzt beeinflussen können. Selten wurde uns in solcher Deutlichkeit vor Augen geführt, wie wenig wir in unserer Hand haben, wenn es um die wesentlichen Dinge unseres Lebens geht. Jesus erinnert angesichts einer von Katastrophen geprägten Zeit: Wenn das alles geschieht, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Dann heißt, richtet euch auf Gott aus. Vergesst nicht, dass es hinter dieser sichtbaren Wirklichkeit von Bedrohung und Angst noch eine andere Wirklichkeit gibt. Das ist die Realität des lebendigen Gottes, der für jeden Menschen persönlich erfahrbar ist. So lasst uns Gottesdienst feiern und unserem Heiland begegnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte mit uns den 132. Psalm beten. Ich bete ihn in einer neueren Übersetzung. Gott, mir sind viele Menschen aus der Vergangenheit vertraut, die ihre Hoffnung ganz auf dich gesetzt haben. Auch wenn es ihnen schlecht ging, wenn sie bedrängt wurden, haben sie die Verbindung zu dir nicht aufgegeben. Sie haben deine Nähe gesucht, auch wenn man sie deshalb anfeindete. Sie haben zu dir gebetet in ihren Häusern, sie haben in den Gottesdiensten zu dir gerufen. Einen Tempel haben sie errichtet und zu deinem Wohnsitz erklärt. Sie sind dorthin gekommen, um dir ganz nahe zu sein. Herr, wende dich uns zu, so lautete ihr Gebet. Du hast dich von ihnen finden lassen. Voll Dankbarkeit haben sie davon berichtet. All das gibt mir Mut, mich auch an dich zu wenden. Ich fühle mich mit den Menschen der Vergangenheit verbunden. Sie haben mir viel von ihrem Glauben vermittelt. Was du ihnen versprochen hast, das gilt nun auch mir. Gott, du hast die Menschen erwählt, deine Kinder zu sein. In deiner Nähe fühle ich mich geborgen. Du beschenkst uns mit vielen Gaben, die aus deiner Hand stammen. Sie alle zu benennen, übersteigt meine Kraft. Ich will dir Dank sagen für all deine Güte. Ich will voll Fröhlichkeit deinen Namen verkünden. Gott, lass mich auch weitertragen, was ich empfangen habe. Lass mich ein Zeuge sein von deiner Liebe. All deine Gegner werden es merken. Du bist die Liebe, die alles umfängt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Barmherziger, ewiger Gott, wir kommen aus den unterschiedlichsten Belastungen, mit unseren Sorgen und unseren Ängsten. Du kennst unsere Herzen. Wir drehen uns viel zu oft um uns selbst und vergessen dich dabei. Vergib du unseren Egoismus, unsere Selbstverliebtheit, unseren Durst nach Macht und Anerkennung. Vergib uns unsere Schuld. Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, erbarme dich über uns. Barmherziger, ewiger Gott, hab Dank, dass wir auch heute in deine Arme fliehen dürfen und dass du nicht aufhörst, uns gnädig anzusehen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Wahrhaft gut bist du zu uns, himmlischer Vater. Wir danken dir für deine Liebe und Güte in der vergangenen Woche. Wir hatten zu essen, wir konnten uns kleiden, du hast uns Leben und Freude geschenkt. Genauso danken wir dir für deine Bewahrung und Hilfe in den Schwierigkeiten, die wir erlebt haben. Vor dir brauchen wir nichts zu verbergen. Und so halten wir dir nur das hin, was uns bewegt, und wir wollen Gemeinschaft mit dir haben. Komm, Heiliger Geist, rühr du uns an. Amen. Immer wieder die gleichen Fragen. Wie sollen wir leben? Was sollen wir denken und tun? Dabei ist es ganz einfach. Wir wissen es im Grunde auch alle. Manchmal vergessen wir es schlicht. Hören wir auf den ersten Johannesbrief im 4. Kapitel. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Selig sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja. So lasst uns auf Gottes Wort antworten und unser Herz vorbereiten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir strecken uns nach dir. Ich lese uns die drei Verse, bevor die Frau Lommel uns die spielt. Wir strecken uns nach dir, in dir wohnt die Lebendigkeit. Wir trauen uns zu dir, in dir wohnt die Barmherzigkeit. Du bist, wie du bist, schön sind deine Namen. Halleluja, Amen. Wir öffnen uns vor dir, in dir wohnt die Wahrhaftigkeit. Wir freuen uns an dir, in dir wohnt die Gerechtigkeit. Du bist, wie du bist. Schön sind deine Namen. Halleluja, Amen. Wir halten uns bei dir. In dir wohnt die Beständigkeit. Wir sehnen uns nach dir. In dir wohnt die Vollkommenheit. Du bist, wie du bist. Schön sind deine Namen. Halleluja, Amen. Thank you. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Herr Jesus, gib du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ihr Lieben, teilen ist eine wunderbare Sache. Super, herrlich. Ich teile unglaublich gerne, habe ich immer schon gemacht. Fällt und fiel mir immer total leicht. War schon als Kind so. Ich war schon immer gerne oder ich habe schon immer gerne mit meiner kleinen Schwester geteilt. Nehmen wir mal an, wir Kinder hatten 10 Kirschen und die haben wir geschenkt bekommen. Dann bin ich natürlich als die Ältere dazu beauftragt worden, das auch fair und gerecht zu teilen. Das sah dann in meinem unbegrenzten Großmut so aus, 6 Kirschen für mich, 4 für meine Schwester. Klingt unfair? Nee, weil die bekam auch noch alle meine Kerne und meine Stiele. Wirklich alle. Meine Schwester hatte also ihre 4 Kirschen, inklusive Kerne und Stiele, und dann noch meine unglaublichen Kerne und Stiele dazu. Ich konnte nie verstehen, warum es immer Tränen gab. Und wenn meine größere Schwester, wir haben nämlich noch eine, dazu kam, dann habe ich mitgeheult, so war das halt. Aber abseits meiner frühgeschwisterlichen Erfahrung muss ich doch sagen, dass es in der Realität vielleicht nicht immer ganz so einfach ist, zu teilen. Wenn ich viel von einer Sache habe, fällt es mir persönlich leichter, etwas davon abzugeben, sei es Schokolade, Geld oder auch Zeit. Ist das Gut darüber hinaus eher knapp, dann wird das ein echtes Opfer. Und ich überlege mir vielleicht auch zweimal, ob ich wirklich teile und mit wem. Und das, was da in der Urgemeinde in Jerusalem los war vor 2000 Jahren, das war noch viel spannender. Denn die ersten Christen haben nicht nur ein bisschen miteinander geteilt. Einige von ihnen haben ihren gesamten Besitz aufgegeben und in der Gemeinde verteilt. Die haben es echt auf die Spitze getrieben. Die sogenannte Güterteilung der ersten Christen ist ein sehr spannendes Thema in der Apostelgeschichte. Ich möchte euch dort mit hineinnehmen in den Predigttext für den heutigen Sonntag aus der Apostelgeschichte im 4. Kapitel. Die Menge der Gläubigen aber waren ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte, legte es den Aposteln zu Füßen und gab einem jedem, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker, verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ich möchte mir dieses Phänomen jetzt mal mit euch gemeinsam ansehen. Wie ihr sicher schon gemerkt habt, leben wir dieses Modell heute nicht mehr. Es hat sich doch nicht als Standard rausgestellt wie das Abendmahl feiern oder die Gottesdienste. Warum das so ist und warum wir trotzdem einiges für heute davon gebrauchen können, möchte ich mir mit euch anschauen. Die Beweggründe für das Handeln dieser Menschen findet sich im Anfang vom 32. Vers. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Da hatte sich eine verschworene Gemeinschaft gebildet, ein ganz fester Zusammenhalt, dessen Kern, dessen Schnur, die alles zusammengebunden hat, Jesus war. Liebe, Freude, Herzlichkeit prägten das Verhältnis. Und in so einer Atmosphäre, in so einer Stimmung fällt es bestimmt auch leichter, opferbereit zu leben, sich ganz der Sache Jesu und dem anderen hinzugeben. Da ist noch alles klar. Den Menschen, die um mich herum sind, die dieselbe Lebenswende erfahren haben wie ich, denen muss ich was Gutes tun. Klar. Und nicht nur das, es müsste mir auch selbstverständlich sein. Es kann ja nicht sein, dass du neben mir leidest, wenn ich es verhindern könnte. Es kann auch nicht sein, dass du hungrig ins Bett gehst, dass deine Kinder leiden, dass du nichts zum Anziehen hast und ich helfe dir nicht. Wäre das nicht der blanke Hohn, die Not meines Bruders zu sehen, wahrscheinlich auch mitleidig und salbungsvoll mit ihm zu beten und ihn dann mit seinem Hunger alleine zu lassen, während ich mir zu Hause den Bauch vollschlage? So ein Gedanke ist ja abstrus, lächerlich. Und so haben sie eben alles geteilt, was sie hatten. Der Gedanke ist auch ganz klar. Diese Menschen haben sich gefühlt, als hätte sie Gott in eine neue Familie hineingeboren. Und dieses Bild benutzen wir ja auch heute noch. Wir sind alle Geschwister, Kinder eines großen Gottes, Brüder und Schwester von Jesus. Dieses Bild kommt aus jener Zeit. Dass man in einer Familie alles teilt, ist ja eigentlich selbstverständlich. Natürlich darf mein Mann sich etwas aus dem Kühlschrank holen, wenn er Hunger hat. Wir sind eine Familie. Und diesen Gedanken haben die Menschen damals auf die Gemeindefamilie übertragen. Wenn du mein Bruder bist, dann darfst du natürlich auch das nehmen, was mein Bruder nehmen darf. Also der Antrieb für diese Menschen war ihre neu gewonnene Großfamilie, in der so innig und herzlich miteinander umgegangen wurde, die von einer so großen Freude geprägt war, dass man gar nicht anders konnte, als miteinander zu teilen und sich aneinander zu freuen und sich zu helfen. Tolle Sache, wirklich nachahmenswert, oder? Jetzt müssen wir natürlich uns fragen, wie ist denn die Stimmung bei uns hier in unseren Gemeinden? Wie sieht es bei uns aus mit selbstloser Liebe, tiefer Freude, mit Dankbarkeit? Ich denke, nach diesen Dingen müssen wir uns ausstrecken, jeder einzelne von uns. Dieser Geist, der ganz sicher von Gott kommt, sollte hier wehen und unsere Zusammenkünfte prägen. Nicht Angst oder Zweifel, Abneigung oder Misstrauen. Lasst uns versuchen, unseren Nächsten mit den Augen Jesu zu sehen. Das in ihm zu sehen, was er ist, ein geliebtes Kind Gottes, einem Menschen, dem vergeben ist, der frei ist, über und mit dem ich mich gemeinsam freuen kann. Das wird immer ein Weg für uns bleiben. Aber lasst uns losgehen und weitergehen, daran arbeiten und beten, dass Gott diese Stimmung bei uns immer mehr schafft. Und ein gutes Stück herrscht diese Stimmung ja schon hier. Aber soweit ich weiß, haben wir immer noch privaten Besitz. Ich jedenfalls. Ein Auto, ein Eigenheim, ein Sparkonto. Für ein Boot reicht es noch nicht, aber gut. Wir merken, wir leben keine Gütergemeinschaft mehr wie die ersten Christen. Werden wir auch nie. Hat sich auch nicht durchgesetzt, dieses Modell. Ist auch gar nicht schlimm. Aber wie können wir dieses, wir teilen alles, dann leben? Ich denke, die Idee hinter dieser Gütergemeinschaft lässt sich wie folgt kurz und prägnant in einem Satz zusammenfassen. Es ist mir ein Anliegen, dass mein Nächster alles hat, was er zum Leben braucht. Und wenn ich in der Lage bin, einen vorhandenen Mangel zu beheben, dann mache ich das. Und zwar aus den eben genannten Motiven und Antrieben heraus. Und das will ich tun, egal ob es Einbußen für mich bedeutet oder nicht. Denn das kann es. Natürlich. Es gibt Menschen, die sind finanziell nicht so gut gestellt, dass es ihnen oder sind so gut gestellt, dass es ihnen nicht wehtut, einen Teil ihres Geldes wegzugeben. Ist ihr Opfer deshalb weniger wert, weil es ihn nicht wehtut, als jemanden, der sich eventuell jeden Cent vom Mund abspart? Ich glaube nicht, denn das Ergebnis ist das gleiche, den Mangel meines Nächsten zu beheben. Dieses Beheben eines Mangels kann natürlich materiell geschehen, wenn ich merke, dass es Leute gibt, die gerade finanziell zu knapsen haben und ich merke, dass ich in der Lage bin, diesen Mangel zu füllen, kann ich das natürlich tun, müsste ich eigentlich noch mehr. Das kann aber auch eine Dienstleistung sein. Wenn das Auto von XY kaputt ist und ich es reparieren kann und ihm so finanziell Belastung erspare, dann sollte ich es reparieren. Ich würde ihm meins leihen, ich kann keine Autos reparieren. Oder wenn eine Mutter krank ist und sich kaum auf den Beinen halten kann, dann kann ich sie versorgen mit Essen, ich kann die Kinder versorgen und ihr im Haushalt helfen. Wenn mir das möglich ist, sollte ich das natürlich tun und so diesen Mangel füllen. Oder wenn ich merke, jemand hat einen emotionalen Mangel, er oder sie braucht dringend jemand zum Reden, braucht ein offenes Ohr oder Ablenkung durch einen Kinobesuch oder ein gemeinsames Kaffee trinken, dann sollte ich diesen Mangel füllen, indem ich meine Zeit mit dieser Person teile. Ihr von Gott Geliebten, ich bin der festen Überzeugung, dass es zutiefst unchristlich ist, in einer Gemeinde zusammenzuleben und den Mangel meines Nächsten nicht zu stillen, wenn es irgendwie in meiner Macht steht. Jeder Einzelne ist von uns zu vier Dingen aufgerufen. Erstens, sei dir bewusst, was Jesus für dich getan hat, woraus er dich befreit hat, für was du ihn loben und preisen kannst und was für eine großartige Basis hier mit ihm zwischen uns haben. Zweitens, geh mit offenen Augen durchs Leben. Hab ein Ohr für die Befindlichkeiten der Menschen um dich herum. Achte darauf, ob du Mangel im Leben deiner Geschwister entdeckst. Drittens, geh in dich und kläre mit dir und mit Gott, ob du es sein könntest, der diesen Mangel stillt, auch wenn es dich was kosten sollte. Und dann werde aktiv. Und viertens, lass auch du dir helfen. Lerne Hilfe, Unterstützung, Angebote anzunehmen. Da gibt es nichts, wofür man sich schämen müsste. Im Gegenteil, Schwächen zuzugeben, ist eine besondere Stärke. Wir teilen alles? Hoffentlich. Hoffentlich sind wir auf dem Weg dahin, dass das Klima in unseren Gemeinden immer mehr mit Freude, mit Zuversicht, mit Hoffnung und mit Liebe geprägt ist. Dass wir gerne unsere Zeit, unsere Gaben für andere und mit anderen einsetzen, um Mangel zu stillen. Damit schaffen wir nicht den Himmel auf Erden, aber einen bestimmt fantastischen Ort. Amen. Und der Friede Gottes der Höhe ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Thank you.
wollen miteinander und füreinander beten. Guter Heiland, wir bringen dir heute besonders die Situation, in der wir im Moment leben, die uns umtreibt. Herr, wir bringen dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nah, besonders den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, den Politikern Besonnenheit. Wir beten für alle, die in Panik sind, alle, die von Angst überwältigt sind, um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. Und guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre du Herzen mit deiner Sanftheit. Und ja, wir beten, dass die Epidemie vorübergeht, dass immer wieder mehr Normalität einkehren kann. Mach du uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, dass wir irgendwann sterben werden, dass wir nicht alles kontrollieren können, dass du alleine ewig bist, dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Wir vertrauen dir. Und Herr Jesus, alles, was uns belastet und auch die Menschen, an die wir denken, die legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das letzte Lied hat Dietrich Bonhoeffer als Gedicht geschrieben in 1944, kurz vor seinem Tod. Das ist für mich ein Lied, was eigentlich so um die Jahreswende gehört oder zu Weihnachten, wo es einem so kuschelig wird und einfach draußen stürmisch und, und. Jetzt haben wir keinen Winter, aber wir haben andere stürmische Zeiten und ich finde, dieses Lied passt wunderbar in unsere Situation auch jetzt. Und da möchte ich uns drei Strophen von singen. dieser Gewissheit geht in den Sonntag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres guten Heilandes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir seinen Frieden. Amen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, Frau Lommel, dass Sie so kurz und knapp hier das mit mir gemacht haben, fürs Orgelspielen. Es wird einem jetzt ganz bewusst, wenn man nicht mitsingen kann, was so eine Orgel alles Gutes tut. Ich bewundere ja die Leute, die sowas können. Ich bin ja völlig unmusikalisch. Vielen Dank fürs Aufnehmen. So können auch Menschen zu Hause mit Gottesdienst feiern, dass wir eine schöne Kirche hatten. Vielen Dank dafür. Wir hören noch das Orgelnachspiel. Bleibt ihr sitzen? Gerne.